Hallöchen, ihr da draußen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flachkörper. Es ist Ende April, der Mai steht vor der Tür und wie angekündigt, es ist die Folge vor dem Tag der Arbeit. So steht es jedenfalls im Kalender, Tag der Arbeit. Eigentlich ist es ja der Tag der Arbeiterbewegung oder der Arbeiterkampftag. Wir sollen mehr arbeiten. Die Menschen werden immer fauler und wir können uns diese Lifestyle-Teilzeit schlichtweg nicht leisten. Das sagt zumindest die Bundesregierung bzw. unser Kanzler. Darüber habe ich ja schon gesprochen mit euch und wir betrachten das heute nochmal aus einem anderen Blickwinkel, nämlich den der Arbeiterbewegung. Was wir nämlich ja alle wissen, je länger wir im Büro sitzen oder sonst wo, desto mehr erwirtschaften wir. Weil ja nur Arbeitsstunden an sich Auskunft über geschaffte Arbeit geben. Na, das klingt doch irgendwie komisch, oder? Irgendwie ergibt es keinen Sinn. Vor Schreck schließen wir da gleich TikTok. Also irgendwie mehr Arbeit gleich mehr Produktivität, mehr Wirtschaftswachstum, irgendwie stimmt das nicht. Aber es gibt ja etwas, was dagegen spricht, nämlich der 8-Stunden-Tag. Und der ist Teil von großen Benefits, welche es für Arbeitnehmer gibt. 30 Tage Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Und das sind alles Dinge, die durch die Arbeiterbewegung hart erkämpft wurden und teilweise jetzt, worum die Arbeiterbewegung kämpfen muss. 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Schlaf, 8 Stunden Freizeit, das ist wahrscheinlich die größte Errungenschaft der Arbeiterbewegung. Bereits im Jahr 1918 beschlossen und dann zum 1. Januar 1919 eingeführt, bei vollem Lohnausgleich. Und warum muss man das betonen mit dem vollen Lohnausgleich? Die Realität vorher war eben eine komplett andere. Teilweise 16-Stunden-Tage. Die Einführung des 8-Stunden-Tags war und ist damit wahrscheinlich sogar die allergrößte Errungenschaft. Doch wie man schon sieht, durch die Einführung 1919, das ist schon lange her, über 100 Jahre. Irgendwie sind wir als Gesellschaft da keinen Schritt weitergekommen, ne? Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert weiterhin einen 8-Stunden-Tag, beziehungsweise erfordert, dass die Regelung bestehen bleibt. Waren also die letzten 100 Jahre Arbeiterbewegung umsonst? Diese Frage und ein paar weitere stellen sich da generell, welchen Einfluss haben denn Gewerkschaften in Deutschland überhaupt? Warum kämpfen wir nicht beispielsweise für einen 6-Stunden-Tag bei vollem Lohnausgleich? Welche Bedeutung hat eine Kundgebung durch den DGB zum 1. Mai, bei dem Jahr für Jahr eben jene Politiker sprechen, welche sowohl die Macht als auch die Möglichkeit haben, Arbeitsbedingungen zu verbessern und es nicht tun? Es ist schon bezeichnend, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund eine Kampagne zur Erhaltung des 8-Stunden-Tages fährt, wobei meine Kritik dort explizit nicht bei denen liegt, welche den 8-Stunden-Tag abschaffen wollen. Die gab es ja schlichtweg schon immer, als er eingeführt wurde, zwischendrin und jetzt immer noch. Meine Kritik liegt bei der Arbeiterbewegung, bei den Gewerkschaften, weil ich mir denke, es kann doch nicht sein, dass wir uns da nicht weiterentwickeln. Meiner Meinung nach hat man viel zu lange auf der Stelle getreten. Wir haben in Deutschland seit dem Jahr 2000 einen sehr geringen Gewinn des Reallohns zum Beispiel. Zwar sind die Löhne an sich stark angestiegen, die Leute verdienen in Zahlen mehr als vor 25 Jahren, aber der von mir genannte sogenannte Butterlohn ist nicht gestiegen. Ich nenne das Butterlohn, weil Geld als Zahl für die Veranschaulung nicht sinnvoll ist, Butter allerdings schon. Der durchschnittliche Bruttolohn lag im Jahr 2000 bei ca. 2500 Euro. Davon hat man ca. 500 Kilogramm Butter bekommen. Der Butterpreis ist allerdings seit 2000 um 80% gestiegen. Vom durchschnittlichen Bruttolohn 2026, 4100 Euro, bekommt man allerdings nur noch 455 Kilogramm Butter. Dementsprechend ist die Kaufkraft um ca. 9-10% gesunken. Das heißt, dass über 25 Jahre Arbeitskampf wurde es, was die Löhne angeht, nicht geschafft, überhaupt die Inflation auszugleichen, dass die Reallöhne stabil bleiben. Und es ist spannend, dass man immer, wenn gestreikt wird, von irgendwelchen Leuten liest, ja, die fordern so viel, das macht doch alles teurer, das treibt doch die Lohnpreisspirale an. Es gibt eine Lohnpreisspirale, aber die greift erst, wenn die Reallöhne exorbitant steigen würden, was nicht der Fall ist, sondern sie sinken. Dementsprechend bleibt diese Lohnpreisspirale aus und in den Bereichen, wo wir uns mit Gehaltserhöhungen bewegen und Tarifverträgen und so weiter, ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass einer auftritt. Am Ende haben die Leute zwar mehr Geld in den Taschen, aber dieses Geld ist weniger wert. Die Reallöhne sind einfach weniger. Das sind das ist dann Butter als Beispiel natürlich nur eins von vielen, ja. Aber was auf Butter zutrifft, trifft auch auf Mieten zu, das trifft auf den Strom zu, auf Benzin, auf Nahrungsmittel im Allgemeinen. Gleichzeitig sind die Vermögen der reichsten Menschen in Deutschland extrem gestiegen. Das hat zur Folge, dass die Schere zwischen Arm und Reich sehr weit auseinandergeht. Übrigens auch ein Zeichen dafür, dass es keine Lohnpreisspirale gibt, weil dann müssten die Löhne steigen und die Vermögen kleiner werden. Die Arbeiterbewegung in Deutschland hat zwei große Probleme. Zum einen die politischen und strukturellen Schwächen der Gewerkschaften und auf der anderen Seite noch eine gespaltene Bevölkerung. Beides sind politische Entscheidungen und beide bedingen sich gegenseitig. Die Schwäche der Gewerkschaften durch das Streikrecht in Deutschland haben die Gewerkschaften ein ziemlich stumpfes Schwert. Vielleicht ist es eher ein Knüppel. Aber auch ein Knüppel tut weh, wenn ein starker Arm ihn schwingt. Allerdings ist das nicht mehr der Fall. Die große Aufgabe von Gewerkschaften in Deutschland sind eben die Tarifverhandlungen, wie gerade eben in meinem Butterbeispiel angebracht. Diese dürfen auch nur im gesetzlichen Rahmen stattfinden. Und eben in diesem Rahmen darf dann auch gestreikt werden. Dies führt dazu, dass Streiks gesellschaftlich als ein Mittel wahrgenommen werden, um den Arbeitgeber mehr Geld zu erpressen. Diese Wahrnehmung von Streiks ist dementsprechend natürlich auch negativ. Politische Streiks und Streiks außerhalb der Tarifverhandlungen sind in Deutschland zwar erlaubt, werden allerdings kaum durchgeführt. Da fehlt dann den Gewerkschaften auch wieder ein politischer Hebel. Politische Streiks sind zum Beispiel Generalstreiks. Sollte die Bundesregierung sagen, die Rente ab 70 kommt, ohne Diskussion, können Gewerkschaften zwar zu Protesten aufrufen, allerdings wird es nicht zu Generalstreiks kommen, obwohl das wichtig wäre. Das betrifft nämlich alle Arbeitnehmer. Aber es wird nicht passieren. Und das liegt auch daran, weil das gesellschaftliche Mittel an sich fehlt. Doch diese politische Einflussnahme wäre extrem wichtig. Das große Problem, was wir mit den Gewerkschaften in Deutschland haben, ist, dass sie einfach an Macht heutzutage verloren haben. Und Gewerkschaften haben nicht mehr so viel Einfluss in Deutschland. Es gibt natürlich die große zentrale Organisation, das ist der Deutsche Gewerkschaftsbund, und da unter dem Dach ist unter anderem die IG Metall oder die Verdi, das sind ja durchaus bekannte Sachen. Und diese bestimmen dann in den Tarifverhandlungen Löhne, Arbeitszeit, Urlaub und so weiter. Und man muss halt sagen, in etwa 50% der Beschäftigten arbeiten noch unter einem Tarifvertrag. Früher waren es über 70%. Und was ich bereits angesprochen habe, es gäbe ohne Gewerkschaften viele Dinge nicht. In großen Teilen der Industrie gibt es eine 35-Stunden-Woche. Es gibt einen Urlaubsanspruch von 30 Tagen, Zuschläge, Sonderzahlungen und so weiter. Die Arbeitskämpfe haben dann natürlich auch ein bisschen an Macht verloren, die Gewerkschaften-Arbeitskämpfe, weil die Mitgliederzahlen sinken und eben auch die Tarifbindung sinkt. Gleichzeitig fand ja auch eine Globalisierung statt. Der Markt wurde einfach ausgelagert. Dinge wurden outgesourced, zum Beispiel indem die Arbeitswelt fragmentiert wird oder indem Produktionen beispielsweise ausgelagert werden. Gleichzeitig gibt es dann noch sowas wie Startups oder Solo-Selbstständige, die eine ganz andere Arbeitskultur haben. Das sind nicht mehr große Betriebe, in denen sich die Arbeitnehmer organisieren lassen, sondern das sind dann bei Solo-Selbstständigen logischerweise Einzelpersonen, bei Startups sind es so 5-6 Leute, die so viel arbeiten müssen, damit es halt überhaupt vorangehen kann. Heute sind Gewerkschaften halt noch stark in Industrie, öffentlichen Dienst, Verkehr und Energie, eben da, wo es große Player quasi gibt. Und das führt dann halt zu einem Zustand, dass in manchen Branchen Gewerkschaften sehr viel durchsetzen können, in anderen halt fast gar nichts. So, vorhin habe ich ja gesagt, warum kämpft man nicht für einen 6-Stunden-Tag? Und da muss man halt einfach sagen, weil Gewerkschaften aus den eben genannten Gründen nicht mehr die Macht haben, so etwas zu fordern und so etwas durchzusetzen. Sie haben lediglich noch die Macht, den Status quo aufrechtzuerhalten. Das ist leider nicht überall der Fall, aus den eben benannten Gründen. Gewerkschaften können halt keine Gesetze an sich beschließen, sie können halt verhandeln, sie können Druck aufbauen, sie können streiken, aber dafür braucht es halt Streikbereitschaft, dafür braucht es Mitglieder und dafür braucht es dann eben auch gesellschaftliche Mehrheiten. Und dass diese gesellschaftlichen Mehrheiten nicht zustande kommen, das liegt dann unter anderem auch an der sogenannten vierten Macht im Staat. Das sind die Medien. Es gibt ja die vierte Gewalt, Entschuldigung. Es gibt ja drei Gewalten, die verfassungstechnisch dargestellt werden, die Judikative, Exekutive und Legislative. Und dann gibt es noch die Medien und die werden gerne als vierte Gewalt im Staat betrachtet. Vielleicht rede ich darüber mal in 2 Wochen, wie diese Gewaltenteilung mit den Medien funktioniert. Das machen wir, glaube ich. Wir werden mal uns die Rolle der Medien in einer politischen Diskurs anschauen. Und dort hat sich zum Beispiel auch die Sichtweise auf Streiks verändert. Und das ist, glaube ich, ein großer zentraler Punkt. Streiks werden mittlerweile eben als das wahrgenommen, was ich gesagt habe. Ein Ding zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und die einen wollen halt mehr Geld. Und der Rest sagt halt, ich komme nicht mehr zur Arbeit. Ich komme nicht mehr von A nach B. Die Bahn streikt schon wieder. Was will? Die wollen doch einfach nur wieder mehr Geld haben. Mehr Geld wollen wir am Ende alle haben, weil wir auch seit dem Jahr 2000 alle weniger Geld in der Tasche haben, wie ihr seht, wenn man es in Mutter umrechnet, als jetzt. Und dementsprechend ist ja jeder Streik gerechtfertigt. Oft wird halt in Deutschland dann über Streiks so berichtet, ja, deswegen findet kein Flugverkehr statt, es findet kein Zugverkehr statt, die Ämter bleiben geschlossen, die Kitas bleiben zu, es wird gestreikt. So, das ist immer mit was Negativem verknüpft. Die positiven Dinge, die so ein Streik mit sich bringt, nämlich, dass es auch für andere Arbeitnehmer dann Tür und Tor öffnet, eben selber Forderungen zu stellen, dass es uns gesellschaftlich besser geht, das bleibt halt weg. Und dementsprechend fehlt in der Gesellschaft vor allem eins, und das ist Solidarität. Und am 1. Mai geht es extrem viel um Solidarität. Und das wird auch betont von eben jenen Politikern, die auf den Kundgebungen meistens vom DGB am 1. Mai sprechen. Und früher war ja der 1. Mai Kampftag der Arbeiterbewegung. Es gab große Streiks, große Demonstrationen. Heute ist es mehr so eine Art Familienfest. Und gerade bei den DGB-Veranstaltungen, da ist dann alles dabei. Von der CDU bis zur MLPD, wirklich das gesamte Spektrum, die sich dort ausstellen und mit den Leuten halt reden. Und es ist dann eine Mischung aus Tradition, Ritual und Symbolpolitik. Gleichzeitig soll ein bisschen gezeigt werden, hier Arbeitgeber, Gewerkschaften und Staat, wir suchen nach gemeinsamen Lösungen, und das ist ein bewusst gewählter Weg, denn der zeigt, ja, es gibt Konflikte, aber es soll auf gar keinen Fall Klassenkampf geben. Und das entpolitisiert irgendwie den 1. Mai. Er wird mehr zu so einem Ritual anstatt zu einem Tag, an dem wirklich auf Missstände aufmerksam gemacht wird. Und Demonstrationen, wie zum Beispiel die revolutionäre 1. Mai-Demonstration in Berlin, sind dann halt verschrien als Randale. Und natürlich knallt's dort. Und das ist ja auch nicht gut, dass es so weit kommt. Aber man sieht halt, es gibt in dieser Arbeiterbewegung etwas, was gesellschaftlich anerkannt ist, nämlich Tarifverträge, und wir kämpfen halt für den Erhalt des Status quo. Das ist gesellschaftlich anerkannt, das ist okay. Und alles, was darüber hinausgeht, was so radikal ist, ist gesellschaftlich nicht mehr anerkannt. Das war vor 100 Jahren anders. Ich hatte neulich, war ich mit Freunden bei einer Stadtführung in Berlin-Moabit, wo es um die Moabiter-Unruhen 1910, glaube ich, ging. Und da wurde berichtet, wie dieses gesamte Viertel bestreikt wurde, was die Arbeiterbewegung damals für Macht hatte. Es ging los in einer kleinen Kohlefabrik und sowas. Und hin dazu, dass quasi das gesamte Viertel in Aufruhr war, mit Massendemonstrationen, allein in einem Viertel, die quasi die ganze Stadt in Atem gehalten haben. Das ist heutzutage alles undenkbar. Und das ist vielleicht auch gut so, dass es nicht mehr so radikal ist. Aber ein bisschen mehr Solidarität und ein bisschen radikaleres Denken würden uns gesellschaftlich und vor allem zivilgesellschaftlich, glaube ich, weiter voranbringen. Dementsprechend wünsche ich euch ein schönes, langes 1. Mai-Wochenende. Und vielleicht geht ihr mal. Geht ihr mal raus zum 1. Mai und guckt mal, ob es nicht doch noch irgendwas gibt, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ich bin mal gespannt, worüber Anna und ich in einer Woche reden. Es gibt da schon verschiedene Themen, die uns so ein bisschen beschäftigen. Heute eine etwas kämpferische Folge, beim nächsten Mal dementsprechend wieder eine etwas kulturellere Folge. Ich verabschiede mich. Tschüss!